Das Frühjahr steht vor der Tür und ihr wollt wirklich schnell werden? Wir haben da mal so ein paar Ideen für euch. Auch wenn wir noch nicht wissen, wo wir uns gerade in der Umlaufbahn zwischen New York, Rio, Tokio, Paris und Fuerteventura befinden. Alles dazu im Bester Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, und der fliegt bald, der Philipp. Und der ist schon völlig in... Der fliegt schon ohne, dass er einen Flug hätte. Durch seinen Tag nämlich.
Ja, Ralf, ich habe vorher schon gesagt, off record, ich habe sehr bewundert, wo du dich gerade aufhältst. Mhm. Also auf Fuerteventura, das wissen wir ja schon, da warst du nämlich schon letzte Woche, sondern dein Backdrop sozusagen, ja. Wo du gerade aufhältst, das könnt ihr natürlich zu Hause jetzt nicht sehen. Das sah so ein bisschen studiomäßig aus, aber da könnt ihr euch dann vorstellen, was für Etablissements Ralf da untergebracht ist. Nein, es sieht wirklich sehr, sehr clean und schön aus, ganz anders jetzt wie bei mir, eben nicht ganz so aufgeräumten Büro. Ja, ich habe einen ziemlich, ich würde mal fast sagen, chaotischen Tag gehabt. Also gar nicht mal, dass der so geplant war. Es ist manchmal, ja, wie es halt so läuft, einiges drunter und drüber gegangen. Ich hatte am Wochenende, also vor allem gestern Sonntag, wirklich mal ein bisschen einen Tag off gebraucht, wo ich tatsächlich viel Zeit mit meiner Tochter verbracht habe. Das war irgendwie ganz schön. Also das ist immer schön, logischerweise, aber das hat einfach mal gut getan, habe ich gebraucht, so ein bisschen zu versuchen, die Akkus aufzuladen. Ich habe das Gefühl, die letzte Zeit irgendwie, wie soll ich sagen, es ist kein gutes Verhältnis mehr zwischen Energie wieder aufladen und Energie raushauen. Es ist viel raushauen und irgendwie geht es langsam an die Nieren ein bisschen. Deswegen, das war gestern sehr schön. Dafür war heute Vormittag dann schon echt viel Arbeit angesagt. Ja, wir hatten zuletzt auch ein paar Gründungssachen noch zu tun. Also da können wir vielleicht irgendwann mal später drauf eingehen. Das ist jetzt auch nicht so interessant hier wahrscheinlich. Also in Teilen, Teile davon werden auch ein bisschen öffentlicher sicherlich zukünftig noch eine Rolle spielen. Aber das war auch, teilweise ist das ins Wochenende reingerutscht. Ich weiß, das ist normal nicht so üblich, dass man da beim Notar ist, aber aus Gründen waren wir da auch am Wochenende eingebunden. Und dann war es heute halt so, dass irgendwie nochmal Handwerker kommen sollten, die so Restarbeiten ausführen sollten. Es ging theoretisch um Fliesenleger und so weiter. Die kamen halt nicht, wie das eigentlich ausgemacht wurde. Man hat extra im Vorfeld ein Zeitfenster vereinbart. Ich habe auch, ich sage bewusst, die Arbeiten wären, glaube ich, in relativ kurzer Zeit zu erledigen gewesen. Das sage ich jetzt als Nicht-Handwerker, weil es waren wirklich Kleinigkeiten. Und dafür haben wir ein 2-Stunden-Zeitfenster eingeplant, wo dann halt auch entweder Barbara ja, oder ich, einer von beiden zumindest Zeit hat und der andere sich ein bisschen dann um die Kleine kümmern kann. Und just in dem Moment, wo Barbara losgefahren ist und ich dachte, okay, die Kleine schläft noch, klingelt's, war aber einfach schon mal 2 Stunden später, als der Termin eigentlich war. Also ich habe auch eigentlich was zu tun gehabt. Und dann, ja, ich will denjenigen auch nicht bashen. Ich glaube, der ist auch einfach schlecht instruiert gewesen, wahrscheinlich durch die Firma, die da ihm wahrscheinlich andere Infos hätte geben sollen. Auf jeden Fall war der relativ unvorbereitet und hat überhaupt nicht das Zeug dabei, was er eigentlich gebraucht hätte, um das zu machen. Und so war sein Auftritt dann relativ schnell durch, weil wir mussten ja dann wir konnten ja in dem Mängellistenprotokoll sozusagen bei der Hausabnahme nochmal nachschauen, was eigentlich genau zu machen gewesen wäre. Und genau dafür war nichts dabei. Das war schon mal ziemlich geil. Parallel natürlich Kind auf dem Arm gehabt, die gerade dann aufgewacht ist und Hunger hatte und dann auch zwischenzeitlich verständlicherweise nicht so gut drauf war. Versucht mit einer Hand mit dem Handy nochmal mit Barbara Rücksprache zu halten, weil an der anderen, also der Laptop, der noch so aufgeklappt war, noch das Mängelprotokoll nochmal versucht durchzugehen. Ach, das war schon mal gut. Ja, und dann noch ein paar andere Sachen. Man musste noch ein paar Sachen in der Stadt erledigen vorher. Deswegen war ich hier auch zu spät. Das wisst ihr natürlich auch nicht. Ralf musste auch 7 Minuten auf mich warten. Das ist auch nicht so mein Stil eigentlich. Aber dann auch noch mal kurz der Steuerberater angerufen. Da konnte ich jetzt auch nicht wegdrücken. Naja, auf jeden Fall, der Tag heute hat jetzt schon... Ja, also ich bin schon ein bisschen angezählt, sagen wir mal. Und es ist gerade mal 4:30. Ja, weißt du, das ist eh krass in den letzten Wochen. Es gibt so oft Momente, wo es Nachmittag 3 ist und jetzt ist ja langsam wieder heller. Und es wird wieder, es ist mehr so meine Jahreszeit. Es ist jetzt noch nicht Sommer, aber so mehr Licht. Und da denkst du ja eigentlich so, geil, irgendwie 3, da hast du noch viel vor dir oder so noch 3 Stunden hell und keine Ahnung. Und ich denke mir, um 3, ich möchte einfach schlafen gehen, ich bin so fertig. Der Tag reicht mir schon bisher. Es ist einfach nur alles mega anstrengend. Und tatsächlich, das eingangs zurück zu deiner Frage, ich bin so gut wie im Flieger. Wir nehmen heute sehr früh auf, Leute. Heute wirklich mal an einem Montag. Das ist insofern ungewöhnlich, dass wir normalerweise Mittwoch, Donnerstag haben, aber diese Woche geht Leider bei mir nicht anders. Ich bin nämlich ab Mittwoch sehr, sehr früh unterwegs im Flughafen und darf für Adidas nach Paris fliegen für 3 Tage, worauf ich mich tatsächlich sehr freue. Denn,
statt der Liebe, statt des olympischen Gedankens, ne?
Der ich nächsten Spiele besichtige natürlich so schon mal die Strecke. Olympische Spiele sind gerade ganz weit weg. Das ist ein anderes Thema für sich. Aber auf jeden Fall, sagen wir mal, der Anlass ist sehr, sehr freudig. Ich kann im Vorfeld jetzt noch nicht ganz so viel drüber sagen, was da alles, um was es da so gehen wird. Es gibt da ja so ein bisschen NDAs, dass man da noch nicht so drüber sprechen darf. Aber es wird auf jeden Fall um neue Schuhe gehen, die da auch vorgestellt werden. Und da werden auch sehr illustre Persönlichkeiten aus dem Adidas-Kosmos anwesend sein, die in der globalen Adidas-Running auch Entwicklung viel zu sagen haben und auch treibende Kräfte sind. Das heißt, es wird für mich auf jeden Fall mal wieder cool, mit denen sich ein bisschen zu unterhalten, was dieses Jahr noch kommen wird, was auch für nächstes Jahr Olympia-Jahr, ist ja auch immer sehr spannend, was die großen Sportartikelhersteller da nochmal raushauen. Ist ja immer auch so eine Plattform, wo man dann mal auch zeigen kann, was man gerade in den High-End-Produkten nochmal, was man da nochmal raushauen kann. Deswegen, das wird cool. Ich werde versuchen, vor Ort darf man das dann teilen, auf Social Media ein bisschen den Leuten was mitgeben zu können. Und ja, dann denke ich mal, nächste Woche können wir da vielleicht ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, je nachdem, was ich dann alles auch so testen durfte sozusagen.
Was denn schon? Warst du denn überhaupt schon Sport machen heute? Warst du schon laufen?
Nope, ich war heute noch nicht laufen. Ich hoffe, dass ich das nach unserer Aufnahme noch machen kann, weil ich bin heute Morgen, Barbara war sehr früh wach, die war schon um 6 Uhr wach, lang vor einem Wecker, beziehungsweise meistens ist jetzt unsere Tochter aktuell unser Wecker, also wenn die bis um 6 schläft, dann ist okay, wenn sie bis um 7 schläft, ist super. Die war aber schon relativ früh wach und hat sich dann sozusagen schon mal rausgestohlen, war dann selber noch eine Runde laufen. Ich war dann mit der kleinen Maus noch bis um 7 oder so ist sie dann auch wach geworden. Und dann ja, habe ich die erstmal fertig gemacht, sozusagen ihr Fläschchen gegeben, Frühstück und so. Und dann, genau, haben wir uns abgelöst. Ich habe dann sogar kurz Zeit gehabt, eine Kleinigkeit zu essen. Ich esse auch gerade irgendwie zu wenig in letzter Zeit, weil, weiß nicht, man vergisst es manchmal, wenn man irgendwie so viel auf der Agenda hat. Und dann war ich tatsächlich ab ungefähr 8:30, 9 eigentlich am Durchhasseln bis jetzt. Also 8 Stunden und einmal habe ich geschafft, vorher nochmal eine Kleinigkeit zu essen. Aber laufen war ich noch nicht. Ich hoffe, dass ich das nachher noch machen kann. Aber guess what? Auch nach der Aufnahme ist bei mir noch nicht Feierabend. Da wird es dann wahrscheinlich so 5:30, 6 sein. Dann muss ich wahrscheinlich gucken, dass ich die Folge heute noch fertig mache. Zumindest meinen Teil dazu beitragen kann, weil morgen sieht nicht so viel besser aus wie heute, muss ich sagen.
Ja, das ist ja ganz schön, wenn man nicht diesen ganzen All-Day-Hustle hat und im Camp ist, respektive im Trainingslager ist. Du kannst mir dir schon mal überlegen, was so dein anstrengendstes Trainingslager war, ja, oder dein größter Fail im Trainingslager, je nachdem. Mhm. Also jedenfalls erstens Licht und Luft reichlich, ja, weil ist ja höher Afrika, darf man ja nicht vergessen. Ne? Vergisst man schnell, aber ist ja Afrika. Ist, gehört zwar zu Spanien, aber ist natürlich Afrika. Und sagen wir mal, dieses edle Weiß, was du hier hinter mir wähnst, ja, das stelle ich euch auch gleich noch in eine Insta-Story rein. Das ist eher ein schlichtes Weiß, ja.
Es sieht am Bildschirm ja. Sieht echt gigantisch aus, muss man sagen.
Das liegt natürlich auch an dem Licht tatsächlich. Wir sind ja hier noch eine Stunde früher als in Deutschland. Das heißt, bei mir ist es erst kurz nach 3. Und das Licht kommt natürlich dann hier rein und das Licht ist in den letzten Tagen hier sehr, sehr gut gewesen. Das lag allerdings auch daran, dass es ein bisschen geregnet hat. Das ist jetzt selten genug hier und ist auch super, weil dann kriegen die Menschen hier auf der Insel wenigstens ein bisschen Wasser ab und daher ist die Insel auch vergleichsweise grün. Also so ein leichter Grünfarben komplett drüber, weil normalerweise ist das ja doch eher sehr rostbraun oder erdig braun, weil es sehr, sehr, sehr trocken ist. Und das war natürlich ganz cool, weil es freundlicherweise gestern Abend ein bisschen geregnet hat und davor die Nacht geregnet hat. Da bin ich mit einverstanden. Ne? Einmal muss
Nacht ist. Genau, in der Nacht ist natürlich vollkommen in Ordnung, solange man zum Radfahren oder respektive Laufen natürlich dann strahlenden Sonnenschein hat.
Ja, und am Freitag Danach haben wir noch nicht gesprochen, ne? Am Freitag haben wir eine Tour gemacht, da kamen wir dann über einen Berg drüber. Da habe ich dann vorsichtshalber mal Jacken anziehen lassen, weil ich schon dachte, diese Wolke da, ne, man kann sehr weit sehen. Ne? Wenn man hier auf so einem Berg ist, dann kann man halt schon ahnen, ob da jetzt Regen rausfällt oder nicht. Mhm. Und dann fing es halt auch, war so ein Sprayregen, ne? Der aber ja auch unangenehm ist und auf dem Rad so mit, ne, wenn du einen Berg runterfährst, auch nicht so richtig geil ist. Ja? Und dann sah es so aus, als sollte es noch ein bisschen länger plattern. Und habe ich gedacht, na, Moment mal, hier vorne warst du doch schon mal in einer sehr netten kleinen Bar, keine Ahnung, ja? Bar-Café. Okay. Ne? Also so, ja. Ich weiß nicht, ob das jeder von euch so kennt. Das ist halt immer sehr spartanisch da drin. Ja, in der Regel Kachel. Nicht viel Möbel, ja, wenn dann ganz schlichtes Holz, in dem Fall aber ganz schlichtes, wunderbares weißes Plastik. Ja.
Okay.
Und aber immer eine sehr gut sortierte Bar und in der Regel eine gute Kaffeemaschine. Ja, und das wusste ich, dass da der Kaffee gut ist. Ja, also alle Mann da rein, also kleine Gruppe, irgendwie zu siebt waren wir, glaube ich. Und dann erstmal Kaffees, ja. Und dann waren da vielleicht so 5, 6 Figuren, sage ich absichtlich, in dem Laden drin. Ich weiß jetzt nicht, ob es am Freitagnachmittag lag, aber die haben in der Regel die Kombi bestellt, entweder Rotwein mit Whisky oder Bier mit Cognac. Und wir reden jetzt so von Mittagszeit. Ne? Also außer uns waren da alle komplett strack in dem Laden. Ja.
Okay.
Ja, it's Friday. Hallo, it's Friday. Ne?
Kann man erstmal den Start ins Wochenende feiern?
Also wie gesagt, bin ich ganz sicher, ob die da nicht jeden Tag sitzen. Da weiß ich nicht so ganz genau. Ne? Vor dem Laden.
Altersgruppierung, also eher jemand, der jetzt, sag ich mal, schon die Rente genießt oder jemand, der auch noch zur arbeitenden Bevölkerung gehört?
Ja, sehr unterschiedlich. Da saßen auch ein paar ältere Herren draußen davor. Da würde ich jetzt mal sagen, die arbeiten vielleicht nicht mehr, aber das ist ja hier schon ein bisschen anders, ne? Weil im Prinzip ist ja die eigentliche Bevölkerung auf Fuerteventura sehr, sehr arm leider, ja, und die arbeiten dann oft noch lang. Oder wenn sie dann irgendwo einen kleinen Bauernhof oder dergleichen haben, dann arbeiten die halt auch immer weiter, ja, solange es geht halt.
Ja.
Aber das war sehr schön und da haben wir dann sauber mit einem kleinen Barmenü, also ne, 2 Tüten Chips und eine Rittersport, ja, Marzipan, ja, haben wir dann sauber mit 2 Runden Kaffee den Regenschauer ausgetanzt und sind dann weitergefahren. Ne? Weißt du, so mache ich das gerne, weil ich wahnsinnig ungern nass werde auf dem Rad. Ja, und 2 andere Gruppen sind sehr schön nass geworden, weil die kannten das, die kleine Bar nicht.
Ich nehme mal an, weil du schon sagst, Bar und eher so einem Zusatzcafé, von Kuchen brauchen wir da nicht sprechen, oder Kuchen-ähnlichem Gebäck, das kannst du dort wahrscheinlich nicht erwarten. Nee, ne?
Also das gibt es auch mal, aber eher selten. Ne? Also so Kuchentheken sind tatsächlich entweder in Bäckereien, die gibt es schon auch hier. Es gibt halt auch in der größten Gemeinde, die hier so 30 Kilometer entfernt ist, gibt es eine sehr große Bäckerei mit einem sehr großen Kuchen- und Bäckereiangebot. Aber da fahren halt alle Radgruppen hin, die hier im südlichen Teil der Insel sind. Und wenn du da gegen Mittag ankommst, da stehst du da und da sind dann da 30 Leute vor dir. So bin ich nicht gestrickt. So viel Geduld bringe ich nicht auf. Ja, das schaffe ich nicht.
Du willst ja dann die Radausfahrt auch nicht so lange unterbrechen, dass du da irgendwie eine Stunde drin bist.
Also ich fahre zu Hause mit ganz kurzer Pause, wenn überhaupt Pause, und dann ist das kann ich nicht. Ne? Ja. In diesen etwas kärglicheren Behausungen, die wir hier haben, das ist auch nicht in dem tatsächlichen Komplex drin. Hier wohnen die Guides, ne? Also wir sind in einem Apartment mit mehreren Leuten, vielleicht hört man das auch im Hintergrund, weil fröhlich jauchzend kommen jetzt alle von ihren Radtouren wieder.
Wenn dann auf deinem Mikro, also ich auf dem Ohren habe ich es auf jeden Fall bisher nicht.
Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ja. Also es ist nicht so ein schönes Geräusch wie bei dir, also in Kenia, das ist übrigens gar nicht lange her, vor 2 Wochen warst du noch in Kenia, Junge.
Ich habe also die ganzen letzten Wochen, also ein Blur-Ding, ich krieg's gar nicht mehr, ich vergesse manchmal schon, wann ich wo war, irgendwie, keine Ahnung.
Also da hat man ja, das hast du vielleicht beim Aufnehmen nicht so gehört, aber da gab es ja so diese, ne, diese kleinen Affengeräusche und die Vögel und so, das war auf der Aufnahme sehr, sehr schön, ne?
Ja.
Und die Profis, ja, die wohnen auch in diesen eher etwas spärlichen Geschichten hier. Und das ist eigentlich auch ganz cool zu sehen, weil die sind teilweise dann ja doch ein bisschen länger hier. Ne? Also sagen wir mal, schon mal gerne so auch 3 Wochen oder noch länger. Sebastian Kiene ist allerdings hier beim ersten Lockdown gewesen. Ja, und der durfte dann mehrere, ich glaube sogar 2 Wochen lang, das Hotelzimmer nicht verlassen. Also was eigentlich ja total unverständlich war, ne? Weil man hört, dann fährt man halt Fahrrad. Aber es durften die nicht. Die durften nicht raus, ja, durften nicht joggen draußen oder, keine Ahnung, sich irgendwie am Strand bewegen, wo man ja wirklich, also so viele Menschen sind ja auch einfach nicht, ja. Durften ja nicht Radfahren, gar nichts, ja. Weil klar, es gibt natürlich immer so Kreuzungspunkte, ne? Weil du musst ja dann durch eine Lobby durch. Ja, oder frühstücken in so einem Frühstückssaal, da würde ich jetzt auch eher sagen, schwierig, ja. Also da war ja dann aber auch sehr viel dann einfach rigoros, wo man heute vielleicht jetzt anders mit umgehen würde, ja, aber damals wussten wir ja ganz viele Sachen noch nicht.
Wusste man es nicht besser. Ja. Aber hat er dann eine Rolle irgendwie auf dem Zimmer gehabt? Weil sonst fällt dir nach 2 Wochen die Decke auf den Kopf, wenn du gar nichts machen kannst. Laufen
nach 2 Wochen.
Niemand an, der hat kein Laufband dabei gehabt.
Nach 3 Tagen würde mir die Decke auf den Kopf.
Also, was machst du da den
Laufband ganzen Tag hatte, im Hotelzimmer? Hat er nicht dabei, er hatte tatsächlich eine Rolle. Da fällt mir jetzt wieder ein, also das ist ja alles schon so weit weg, ja. Ich kann mich noch erinnern, als wir zu den Olympischen Spielen in Tokio waren, da sind ja, also unter anderem ja auch Frank Busemann, haben wir da nicht mit dem gesprochen? Da haben wir doch mit dem gesprochen, ne?
Doch, ja, genau.
Der ist ja im Zimmer gelaufen. Und das sind ja sehr, sehr kleine Zimmer.
Ja.
Der ist im Zimmer gelaufen, ne? Also auf der Stelle irgendwie, ne? Viertelstunde auf der Stelle. Ja. Also das war alles schon crazy, ne?
Es ist, man vergisst das dann doch wieder so schnell irgendwie. Und es ist irgendwie, natürlich ist es schon lange her, aber irgendwie ist auch nicht so lange, ne? 2020, 2021, das ist jetzt ja nicht gigantisch weit weg eigentlich. Aber wahrscheinlich ist das eher der Verdrängungsmechanismus und man freut sich über die wiedergewonnene Normalität. Weiß nicht. Also jetzt in Kenia zum Beispiel, wie gesagt, ich war nur einen Tag im Care Review, sozusagen in Iten, also in dem Camp, wo ich zumindest sonst üblicherweise bin. Da war natürlich jetzt auch keine Restriktion mehr, wie man das halt von einem Jahr vorher noch kannte. Da gab es natürlich, das ist schon was geblieben ist, finde ich, was ich jetzt so, oder korrigiere mich, wenn es irgendwie auf Huerta oder sonst woanders ist, aber ich fand jetzt bei Hotels, auch wenn es da ein Buffet gab von Salat oder irgendwas, ich fand jetzt früher nicht, es war nicht überall so, dass du irgendwie Desinfektionsspray oder so hattest, irgendwo im Eingangsbereich da zum Essenssaal oder so. Das ist ja dann sehr stark aufgekommen, zum Beispiel eben auch in Kenia, in Verbindung mit den Masken und Corona und so weiter. Das ist das Einzige, was dort wirklich noch geblieben ist. Also die Möglichkeit, Hände direkt, also nicht nur zu waschen logischerweise, sondern auch zu desinfizieren, das ist auf jeden Fall noch geblieben. Aber klar, Masken, hast du dort auch keine Maskenpflicht mehr auf dem Gelände gehabt. Das war aber 2022 im Februar schon noch so.
Also die Desinfektionssachen gibt es hier schon auch. Es gibt auch vereinzelt noch Leute, die im Speisesaal selber eine Maske tragen. Genauso ja natürlich wie im Flieger, ne, überlegen sich dann schon viele, das nochmal die Maske aufzulassen.
Was ich ja auch total legitim finde. Also ich habe jetzt gehört, wo wir letzte Woche in Berlin waren, ich weiß gar nicht, wie wir da drauf kamen, mit irgendjemandem mal Kaffee getrunken, da haben wir schon gemeint, in Berlin kann es halt wohl auch sein, dass du gerne mal angepübbelt wirst auf der Straße, wenn du noch mit Maske rumrennst, wo ich mir denke, why? Also ich meine, lass doch jeden das machen, wie er möchte. Also wir haben keine Pflicht mehr, die zu tragen, aber wenn jemand sagt, er möchte sich oder auch andere schützen, ist doch, also ich meine, ist doch fair enough, aber was muss man da irgendjemandem dumm angehen? Also das verstehe ich gar nicht. Wir haben es auf dem Weg nach Kenia, doch, haben wir es auch durchgezogen. Na klar, bis auf Essen im Flugzeug, witzigerweise am Rückweg dann nicht mehr, aber ich glaube, da waren wir dann auch, ja, weiß ich nicht, aber wir sind ja schon auch sehr in sehr engem Austausch mit Bevölkerung überall gewesen, auch in den ganzen Sachen haben wir gesagt, okay, also ich glaube, es auf dem Rückweg ist wahrscheinlich auch mehr oder weniger egal, aber ich finde es eigentlich gut, wenn das Leute noch für sich machen oder machen möchten. Das ist ja was, wie gesagt, der asiatische Raum, ich glaube, da haben wir ganz am Anfang mal drüber gesprochen, als das überhaupt mal aufkam, damals in Deutschland oder so mit Maskenpflicht. Ganz ehrlich, im asiatischen Raum ist das schon seit Ewigkeiten ganz normal und Standard und wurden zwar früher gerne mal, glaube ich, wenn die dann irgendwo bei uns in Mitteleuropa waren, ein bisschen komisch angeguckt, weil man das halt damals hier nicht gemacht hat, aber also mir tut das ja nicht weh und finde es auch okay, wenn andere Leute das machen. Aber also das mit den Desinfektionsgeschichten, das ist mir halt aufgefallen, dass das in Hotels jetzt noch geblieben ist, auch zum Beispiel jetzt in Berlin in dem Hotel, wo wir waren, dass es da die Möglichkeit gibt, die Hände zu desinfizieren, finde ich jetzt nicht schlecht, macht ja Sinn. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass das vor Corona so flächendeckend der Fall war, oder es ist mir zumindest nicht aufgefallen, aber man muss ja nur mal überlegen, selbst jetzt ohne Corona, sonst normale Keime, normale sonst Bakterien oder sowas, ist ja eigentlich, es tut nicht weh, beim Reingehen sich kurz das auf die Hand zu machen, schön einreiben und dann irgendwie erst die Gabel anzufassen, wo die hergeschnittene Ananas liegt oder keine Ahnung, was beim Frühstücksbuffet sonst noch gibt. Also finde ich nach wie vor eigentlich ganz gut. Und Ja, weil du vorher sagtest, Profis, wer ist denn sonst noch so da? Du hast letzte Woche schon ein bisschen was geteasert. Du hast mir gerade off-record gesagt, wer noch gekommen ist. Jemand, der auch schon bei uns im Podcast war.
Ja, also tatsächlich ist eine ziemlich hohe Dichte. Und das macht natürlich auch Spaß. Also erstens siehst du die dann ja, also zum Beispiel beim Essen. Ja, aber man redet natürlich so auch, wenn man sich irgendwie trifft. Ja, weil den einen oder anderen kenne ich halt auch relativ gut. Respektive die wohnen dann hier bei uns auf dem Gang. Ja, also Patrick Lange ist jetzt gekommen, ne, der ja auch eine unserer allerbesten Folgen immer noch ist. Ja, und ja, also ich freue mich auch immer, wenn ich ihn treffe. Du hast ihn ja auch dann nicht nur im Podcast, sondern auch anschließend noch kennengelernt. Du hast ja ein paar Tipps gekriegt, wo du mit deinem Rücken hingehen konntest und so weiter. Also das ist halt wahnsinnig angenehm. Der ist noch nicht so lange hier, der ist auch ganz, ganz lange nicht in Fuerte gewesen. Der ist das letzte Mal hier gewesen, bevor er seinen ersten Ironman gemacht hat. Ja, und das ist jetzt 10 Jahre, ja. Ja, und wow. Da hat er den hat er gleich sehr, sehr erfolgreich bestritten. Das war in Nordamerika. Ja, und wie hat er geschrieben? Man hat ja gesehen, was daraus geworden ist. Ne? Aber der hatte zum Beispiel auch, weil diese, ne, wunderbaren Viviendas hier auch eine Zeit lang mal nicht renoviert waren, da war das nicht so schön weiß hinter mir, ja. Vor allem waren dann die sanitären Bereiche nicht so schön weiß. Da hat er gesagt, nee, okay, das würde er sich nicht so gerne geben wollen, ist dann immer woanders gewesen. Ne? Also von daher, okay. Weil, ich meine, du hast es ja angesprochen, du kennst das ja selber aus Trainingslagern, die Infektanfälligkeit ist natürlich viel höher, ja, und ja, das ist natürlich. Das eine ist die sich nicht anstecken, nicht krank werden Thematik, die natürlich immer eine große Thematik ist und jetzt natürlich auch noch eine große Thematik ist. Und das andere ist natürlich Essen, ne? Da kommen wir gleich nochmal zu. Aber zum Beispiel aus unserem Kreis, der Geiz ist halt auch einer krank geworden. Ja, und der ist jetzt auch erstmal mindestens 3 oder 4 Tage raus. Ja, weil das wenn du dich natürlich gleichzeitig noch so belastest, dann ist das halt schwierig. Ne? Gut, die haben natürlich auch noch so eine Kleinigkeit am Rande gemacht. Der Nachbarort ist jetzt nicht so weit weg, das sind so 10 Minuten mit dem Fahrrad. Also das ist ja eigentlich der etwas größere Ort. Man kann aber auch hinschwimmen.
Man kann hinschwimmen, okay? Durch die nächste Bucht einfach durch,
ja,
oder?
Ja, einfach hier aus der Bucht raus und dann die nächste wieder rein. Ja, und das haben die Jungs dann gemacht. Ich habe so ein bisschen Stress noch mit der Schulter und ich war so saufroh, dass ich nicht gemacht habe. Ja,
Wie viel Grad hat das Wasser? 13?
Nee, das ist nicht so kalt. Afrika, also, okay. Nicht vergessen, Afrika. Ne? Also ja, okay, alle okay. Mit dem Neo natürlich, ne, alles gut.
Okay.
Und eine von den von unseren Ladies hier aus der Guide-Gruppe ist dann mit dem Stand-Up-Paddle mit. Mhm. Aus der Bucht raus und es ist ganz, ganz selten, dass hier Südwind ist. An dem Tag Südwind. Da kommst du aus der Bucht raus und voll gegen Wind. Ja, Stand-Up-Paddle nur im Sitzen oder im Knien, ja, weil sonst kommst du einfach gar nicht voran. Die Jungs hatten echt Stress. Ja. Okay, einer ist wieder umgedreht nach wenigen 100 Metern. Das lag aber eher am Mojito Friday. Und das war dann in Kombination mit Salzwasser nicht so cool. Also der kam dann direkt hier wieder an. Ich so, was ist los?
Ja, es ging schnell. Ja,
nicht mein Tag heute. Ah, okay. Dann hatten wir halt eine Zeit ausgemacht in dem Örtchen da, um halt gemeinsam da, also als Gemeinschaftsaktion da essen zu gehen mittags. Und ich musste ziemlich lange warten, ja, weil das hatte über eine halbe Stunde länger gedauert als normal, ja, weil das dann du kriegst halt so kleine Wellen die ganze Zeit dann ab und da schwimmst halt viel langsamer, ja, und es hat viel länger gedauert. Die waren alle schön angemalt jedenfalls, ja. Und daraufhin ist dann halt einer krank geworden. Das ist halt auch so ein Klassiker, das ist dann immer so der eine Kick zu viel, ja, wenn du vielleicht schon so ein bisschen angeschossen bist, ja, weil ich weiß nicht, ob du das selbst schon mal gemacht hast, ja, dann denkt man, ach komm, ja, machst ein bisschen lockerer, aber Stunde laufen geht schon oder so, weißt du? Und dann geht's halt doch nicht. Ne?
Ja, ja.
Schon mal krank
ja.
geworden, so richtig im Trainingslager?
Krank geworden? Ja. Mir fallen spontan 2 Dinge ein. Das eine ist mir ganz spontan gerade eingefallen, das liegt schon länger zurück, aber da ging es noch ums Thema, da war ich noch gedanklich beim Thema Hände desinfizieren, Klassiker. Das war schon, da müsste ich jetzt lügen, 10 Jahre, das stimmt schon zurück.
Also so war lange? Noch, da warst du noch ganz jung.
Ja, es war ein Trainingslager. Da war ich noch jung. Das war noch die Zeit, wo damals noch Felix aktiv war, bevor er okay. aktiv war. Wo, also wir waren alle noch, ich würde sagen, Mittelstreckler, slash ich eben 5000 und so. Da waren Benny Huber noch dabei und so. Okay. Also zu LG Regensburg-Zeiten. Das heißt, es muss Minimum mal 2012, 2010 vielleicht gewesen sein. Und da war es halt so, wir sind oft an Ostern, Klassiker, Ostertrainingslager, waren wir Regensburger eigentlich immer in Cervia. Das ist gar nicht so unüblicher Ort. Da sind dann auch oft Vereine aus München, aus Tübingen. Sindelfingen, früher war ich auch schon tatsächlich in diesem Ort. Das ist halt an der Adria zwischen Ravenna und Rimini. Hat sehr schöne Pinienwälder, wo man echt auf softem Untergrund entspannte Dauerläufe machen kann. Du hast einen relativ großen Wald, der mit dem Auto nicht weit weg ist. Da kannst du Longruns machen, 25er, 30er, auch auf so einem angenehmen, ja, wie nennt man das, so einen sandigen, aber auch so Sand-Lehm-Gemischboden. Das ist, läuft sich da sehr, sehr angenehm drauf. Du hast ein Stadion und du hast eigentlich auch sehr solide Hotels, wo Essen brauchen wir nicht reden. Essen natürlich spektakulär ist. Also wer italienisches Essen mag, das ist natürlich mega. Und halt auch zu der Jahreszeit oft schon, wärmere Temperaturen, kam immer sehr darauf an, wie Ostern fällt. Hatten da auch schon sehr viel Regen und Kälte, wenn das sehr früh war, aber meistens war es halt schon so 20 Grad plus, also für die ersten, vielleicht auch flotteren Bahnprogramme halt richtig gut. Und da waren wir in aller Regel 1 bis 2 Wochen, das war auch immer in Verbindung mit den Nachwuchsgruppen, also den kleineren, den Kids bei uns, die durften immer mit so einem großen Reisebus mitkommen, 1 Woche, und wir sind dann eigentlich immer mit so mehreren Kleinbussen für 2 Wochen gefahren, die, ich sage jetzt mal, älteren Athleten und Athletinnen. Und nach 2 Wochen oder annähernd 2 Wochen sind halt dann schon die meisten Leute doch auch angezählt, weil da dann halt auch hingelangt wird, Gruppendynamik und so weiter. Man geht in höhere Intensitäten rein, davor halt viel Grundlage gemacht. Und es war damals so, wie hieß das denn? Das war ein Rotavirus, also so ein Magen-Darm-Virus. Keine Ahnung, wo der herkam oder wer den wie bekommen hat. Das Ding ist natürlich auch, dass viele Trainingsgruppen untereinander ja auch Kontakt haben, die vielleicht auch in anderen Hotels sind, sage ich jetzt mal, über das ganze Stadtgebiet verteilt, aber Stadion, man trifft sich im Wald, keine Ahnung. Es kann sein, dass es von außen kam. Ich will jetzt nicht sagen, dass es von dem Hotel kam. Das war das erste und einzige Mal, dass wir das in dem Hotel hatten. Aber der Klassiker war natürlich, wenn du mit einer großen Gruppe da bist, und sagen wir mal, wir hatten damals auch echt immer 1, 2 Physios dabei, mehrere Trainer und mit den Kids, wenn das die Woche ist, mit den Kleinen, dann waren wir da teilweise auch 40 Leute, 50 Leute, keine Ahnung. Und es hat innerhalb von 2 Tagen alle dahin gerafft. Und der Klassiker ist, wie funktioniert das natürlich? Meine Türklinken und halt Besteck, beziehungsweise so halt, was das Buffet, Salatbuffet, dann fasst jeder natürlich irgendwie Gabeln an oder so Schöpfer und sowas. Und damals natürlich lange weg, da gab es noch kein Desinfektionsmittel. Ich weiß noch, dass Florian Ort, der war, glaube ich, einer der wenigen, den es damals nicht erwischt hat. Und ich glaube, Felix ging es auch noch ganz gut. Also es waren am Ende wirklich so aus vielen verschiedenen Tischen, die üblicherweise da im Speisesaal besetzt sind, war am Ende noch ein Tisch übrig, wo vielleicht 8 Leute waren, die irgendwie geschafft haben, nicht krank zu werden, sich anzustecken. Und Flo ist dann, glaube ich, auch mal in eine Apotheke gefahren, hat so einen Großeinkauf mit so kleinen Fläschchen. Das ist ja damals nicht üblich gewesen, dass man sowas besorgen muss. So kleine Fläschchen, Desinfektionsmittel gekauft, so eine ganze Plastiktüte voll. Und hat die dann verteilt. Und brauche ich nicht erzählen, wollen wir jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, aber da bist du halt innerhalb von bis 2 Tage krank und hast gefühlt 0,0 Substanz mehr einfach. Und das ging halt wirklich fast allen so. Das heißt, das Trainingslager hast du eigentlich auch echt komplett in die Tonne hauen können, weil bist du echt zurückgekommen und warst halt gefühlt 4 Wochen zurück zu dem, was du eigentlich da dann vielleicht vorhattest. Und das war damals schon relativ übel und hatte ich den Saisonstart nicht unbedingt begünstigt. Und das andere Mal, was mir jetzt einfach in jüngerer Vergangenheit in Erinnerung ist, ist Kenia letztes Jahr. Da habe ich, glaube ich, einfach was Schlechtes gegessen. Okay. Da ist halt die Chance so, wenn du 4 Wochen oder länger in Kenia bist, selbst im Carry-Review, das kann alles Mögliche sein, auch gar kein, will ich jetzt gar niemanden da in Pranger stellen oder so. Ich habe es aber bei Frank Schauer, der auch bei uns schon im Podcast war, beispielsweise auch letzte Woche auf Instagram gelesen, dass er auch irgendwie 3, 4 Tage raus war, weil auch irgendwie Magen oder Fieber oder irgendwas, das passiert halt schnell. In der Höhe noch viel schneller als woanders, weil einfach der Körper noch viel mehr belastet ist. Und dann reichen manchmal Kleinigkeiten, die würden dich wahrscheinlich jetzt hier irgendwo unten in einem Normalzustand gar nicht kratzen. Aber das haut dich da oben halt voll aus den Latschen. Und dann ist halt Regeneration auch nicht so schnell. Also ich war letztes Jahr, glaube ich, dann auch wirklich die komplette letzte Woche eigentlich raus. Das waren eigentlich 2 Tage, wo es einem nicht gut ging mit Fieber und so. Und dann trottest der halt dann noch so Dauerläufe 4:30 irgendwo hin und denkst dir halt so, ich habe mich auch schon mal besser gefühlt.
Habe ich mal von unserer kleinen, von unserem kleinen Inzidenz bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2013, glaube ich, ne, in Moskau erzählt?
Nee, ich glaube nicht.
Nee. Weil du das mit dem Virus sagtest. Ja, also wir waren da irgendwas so, glaube ich, um die 130 Leute, ARD, ZDF, Technik, alles zusammen, ne? Also sowohl deutsche als auch damals russische Technik. Von denen waren 109 Leute krank.
Ach, krass.
Ja, und zwar hat es einen gemeinsamen Abend gegeben, das gibt es halt immer, ne? Wo man halt dann auch mit den Locals und den internationalen Kolleginnen und Kollegen und dem OK vor allen Dingen, ja, sich trifft. Und das war halt auf einem Schiff, auf so einem Wolga-Schiff irgendwie. Mhm. Und so war dann nachher jedenfalls die Rekonstruktion, dass das halt da wohl in dem Wasser gewesen sein muss, womit Gläser und Flaschen und Gläser und Tassen und so weiter gespült worden sind. Mhm. Ja. Mhm. So. Und jetzt waren 109 Leute waren krank. Da kommst du natürlich schon an Grenzen, ne?
Die Leute waren, dass das dann überhaupt funktioniert.
Genau, die Leute waren sehr unterschiedlich krank. Ne? Also es waren welche, die waren richtig krank, mit richtig heftig Fieber und die waren komplett out of order. Es gab Leute, die hatten wenig bis gar nichts, die hatten vielleicht ein bisschen Magengrummeln. Ja, aber das Gros war so sauber aus dem Leben geschossen. Ja, und dann kriegst du natürlich erstmal, klar, da hat man schon eine Reiseapotheke dabei. Also die Produktion hat auch dann größere Vorräte von Reiseapotheke dabei. Das wird schon gemacht, aber das reicht dir natürlich bei weitem nicht. Dann hat man selber vielleicht irgendwas dabei, aber das wirkt halt ja bei so einem akuten Ding nicht. Ja, oder erstmal nicht. Ne? Dann kommen natürlich die Russen. Was ist das Mittel der Wahl bei sämtlichen Problemen, die man...
Wodka.
Korrekt.
Oh Gott. Ich dachte, das ist einfach mein Schuss ins Blaue.
Du kennst dich halt aus im Leben, ne?
Ich war leider noch nie in Russland, aber so stellt man sich halt
vor. Ja, und genauso war es auch, ja. Also, weißt du, wenn du in der Verzweiflung nach 3 Tagen und es wird nicht besser und du kannst halt eigentlich auch... Du hast ja keinen Hunger, ne? Du willst eigentlich nichts essen, musst natürlich irgendwie ein bisschen Energie rein... Und dann Wodka, ne? Also die Leute, die dann da, was weiß ich, uns geholfen haben, mit Russisch übersetzen und so weiter. Ja, dann, weiß keine Ahnung, Wodka mit irgendwas noch dazu. Ich weiß nicht mehr, was es war. Es waren keine Salzstangen, es war irgendwas anderes. Aber irgendwas Herzhaftes.
Blinis.
Keine Ahnung, nee, also man keine Blinis. Ist auch egal, auf jeden Fall, ne? Das Grundmedikament war Wodka. Ich kann euch sagen, es hat auch nicht geholfen.
Das ist ganz überraschend. Ja.
So, pass auf. Und dann stellte sich halt heraus, dass auf der Pressetribüne, natürlich dann auch durch so Cross-Geschichten, relativ viele Leute davon betroffen waren. So, dann haben wir eine Live-Sendung, ne? Mhm. Und bei einer Live-Sendung, das hatten wir ja schon mal hier erwähnt, ja, dann ist mit Aufstehen nicht so gut.
Ist schlecht, ja, genau.
Aber
ja.
Bei einer Magen-Darm-Geschichte ist Sitzenbleiben auch nicht so gut.
Das ist auch ein Problem, ja.
Ich kann mich noch sehr gut an eine Situation erinnern. Ne? Ich war da so dabei zu kommentieren und dann war mein Partner Willi Haag, der hatte mir dann signalisiert, er müsste mal schnell los, ja. Und ist dann los und ich habe dann übernommen und war dann auch konzentriert, war irgendein Lauf oder so, ja. Und nach dem Lauf wollte ich mich kurz orientieren, da sitzt dann halt noch ein Redakteur und Rechercheur und im Ü-Wagen sind natürlich noch Leute und so. Und ich gucke mich um und es war außer mir keiner mehr da.
Hast du die Regie auch selber machen müssen?
Ja, und ich so, hallo? Ja, und dann meldet sich der Tonmann, ja, hier ist gerade keiner. Ich so, ja, ist schön für euch. pass auf, wird noch besser. Und der Redakteur, der normalerweise neben mir sitzt, ja, der kam und kam nicht wieder. Ja, und wir so, ey, was ist denn mit dem los? Dann hat er alles während der Live-Sendung, ne? Also alles im Background, aber während der Live-Sendung, ja. Dann hat ihn einer angerufen, ja. Und dann meldete er sich und sagte, ja, er ist auf dem Topf, aber leider wäre das Toilettenpapier alle. Entschuldigt bitte, Leute, es ist nicht so ganz kustiös, ich verstehe das, aber es war sehr lustig. Ja, und der musste dann ein bisschen länger warten, bis dann der Nachschub angekommen war. Ja, also.
So kann man natürlich auch eine Live-Sendung
torpedieren. Tatsächlich, also normalerweise, wenn ich, selbst wenn wir den letzten Tag nicht mehr haben, also wenn das ZDF den hat, dann bleibe ich halt noch da und schaue mir den an, damit man halt eine Idee hat. Ja, ich bin an dem Tag dann nicht da geblieben, sondern nach Hause geflogen, weil ich einfach dann aus diesem Infektionsherd einfach raus wollte. Und ich hatte 3 oder 4 Tage lang zu Hause noch Probleme. Ja, und das ging ganz vielen so. Also es war schon einfach, das ist ja nun mal so, wenn man in andere Länder kommt, da sind halt einfach andere Bakterien, Viren, keine Ahnung, unterwegs.
Total.
Mit denen wir dann nicht so vertraut sind oder unser Körper, unser Immunsystem. Und dann ja, sitzt man schon mal alleine plötzlich da und ich so, hallo,
wo ist denn hier? Ist mit dem Wasser in Afrika ja auch so ein Thema. Da wird ja üblicherweise immer empfohlen, dass man natürlich nur irgendwelches Flaschenwasser verwendet, auch zum Zähneputzen etc. Ich war jetzt in Iten, wie gesagt, im Care Review, in der Regel dann auch so, dass ich dann nicht 4 Wochen lang mit dem Flaschenwasser meine Zähne geputzt habe. Ich habe gehört, dass Jean Paul da irgendwo auch eine eigene Quelle hat sozusagen und habe mich dann irgendwann gedacht, komm, das wird schon passen. Wenn er da seit, weiß nicht wie alt Jean Paul ist, mit 75 da irgendwie klarkommt, wird das schon passen. Und da habe ich zumindest bis auf dieses eine Mal in all den Aufenthalten keine Probleme gehabt. Ich würde das jetzt nicht aufs Wasser schieben, aber auch das Beispiel jetzt in Kenia vor 2 Wochen, da waren wir natürlich dann einmal bei dem Farmer zu Hause eingeladen, wo er mit seiner Familie lebt. Und wir hatten vom Flughafen schon noch ein bisschen auch so abgepacktes, also so, wisst ihr, also Wasserflaschen. Und da dachte ich auch, boah, okay, ich weiß jetzt natürlich gar nicht, es ist eine Gegend, wo ich noch nie war, wahrscheinlich wäre es schon irgendwie smarter, irgendwie das mitzunehmen, aber andererseits denke ich mir, hey, wenn die damit klarkommen, und beim Zähneputzen, du trinkst das Wasser ja nicht, ich meine, du spülst deinen Mund aus und keine Ahnung, ist es, da habe ich gedacht, komm, wenn du duschst, du hast ja auch nicht, kann ja auch sein, dass ein Wassertropfen irgendwie in deinen Mund reinkommt oder so. Ich habe dann mich dafür entschieden und Felix auch, dass wir einfach das Wasser nehmen, was aus dieser Leitung rauskommt. Und uns ging es gut, aber ja, es ist halt so eine 50-50-Sache. Ich würde das jetzt nicht uneingeschränkt weiterempfehlen. Die offizielle, glaube ich, Reiseempfehlung ist, das so nicht zu machen.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob mein Körper schon aufgrund der 3-4 Aufenthalte in Kenia irgendwie abgehärtet ist, aber ich würde mal sagen, es war vielleicht auch einfach Glück.
Ja, das sehe ich auch. Also hier würde ich jetzt zum Beispiel auch nicht Wasser trinken. Ne? Also wir kaufen Wasser.
Ja, ja.
Also zu Hause trinke ich das so ja alles, ne?
Genau, in südeuropäischen Ländern so, ich habe vor allem, ich überlege gerade, Portugal war ich jetzt schon lange nicht mehr, Spanien war ich auch schon länger nicht mehr, aber zum Beispiel in Italien schmeckt das Wasser ja aus der Leitung oft so ein bisschen chlorig. Ne?
Ja, ja, ja. Also deswegen, in den USA ist das ja ganz, auch stark, das Wasser, was ganz stark geklort.
Ja,
genau. Also das schmeckt der Tee ja schon nicht, weil das mit Chlorwasser gemacht ist. Nee, das geht auf gar keinen Fall. Ja. So, und Essen ist ja das zweite Thema in dem Trainingscamp. Weil viele Leute haben ja die Vorstellung, na, vielleicht nicht so viel essen, weil man könnte ja vielleicht noch ein bisschen abnehmen unterwegs. Das ist eine ganz, ganz schlechte Idee, ja, weil es natürlich einfach durch die Explosion der Trainingsstunden, die man hier hat, ja, im Prinzip ist es so, dass man gar nicht genug essen kann, ja, weil es gibt halt morgens und abends Essen und viele lassen dann mittags weg oder essen nur eine Kleinigkeit. Und da bist du schon im Defizit, ja, weil du kannst so viel einfach dann nicht zu dir nehmen. Ne? Aber große Diskussion, ne? Und natürlich auch dann immer die Diskussion, was isst man? Ja, erstmal ist einfach eine schlichte Energiebilanz. Ne? Energy in, Energy out. Ja, und wenn das nicht passt, dann erstmal geht natürlich die Leistung radikal runter und dann ist die Gefahr für entsprechende Krankheiten oder Anfälligkeiten für Infekte so massiv gesteigert. Ne? Und bei guter Ernährung, bei guter Ernährung, hat man eine gute Basis. Wenn man das krass missachtet, ja, weil man dann doch seinen Terminplan, ne, lieber Herr Flieger, ne, den Vorzug gibt statt des regelmäßigen vernünftigen Essens, ja, oder im Trainingslager das Mittagessen meint weglassen soll, dann haben wir zumindest eine Idee, wie man ein bisschen gegensteuern kann. Ne? Ich habe selbstverständlich meine Travel Packs dabei. AG1, ihr kennt das, unser lange Fristpartner von Athletic Greens. Die können da entsprechend mit den kleinen grünen Beuteln weiterhelfen.
So schaut das aus. Tatsächlich bin ich fast ein bisschen verwundert, dass sich trotz der vielen Reiserei, Termine und sonstigen, vielleicht aktuell Stress, der vorhanden ist, bislang, ich will jetzt nichts verschreien, ich hoffe, es holt mich nicht ein, bislang noch standhaft war und gesund geblieben bin. Ich schiebe das schon darauf, dass ich da momentan eben besonders drauf achte. Klar, ich versuche, mich gesund zu ernähren. Ich versuche natürlich Obst, Gemüse zu essen. Das ist ja Standard. Das brauchen wir, glaube ich, hier niemandem erzählen, dass das die Basis für alles ist. Aber gerade in Phasen der höheren Belastung, das kann sportlich sein, das kann aber in meinem Fall auch durch andere Beanspruchungen natürlich sein, macht Athletic Greens auf jeden Fall Sinn. Und genau, AG1 sind eben 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals und lebende Kulturen. Wir haben schon oft drüber gesprochen, dass das natürlich hilft, den Energiehaushalt zu steuern, Muskelerholung zu fördern, das Immunsystem zu stärken, aber wir können ja ab und zu auch mal wieder ein paar neue Facts einstreuen, über die wir noch nicht so oft gesprochen haben. Auch für Herz- und Knochengesundheit ist AG1 sehr, sehr gut, denn Phosphor und Zink sind darin enthalten und das trägt zur normalen Entwicklung von Knochendichte bei. Und das ist ja schon mal eine gute Grundvoraussetzung auch für sportliche Belastung. Außerdem könnt ihr, ja, wenn ihr das Abo bestellt, über unseren Link www.athleticgreens.com/bestzeit noch ein bisschen was obendrauf setzen in Sachen Knochengesundheit, nämlich dann gibt es kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 zu eurer Bestellung mit dazu und natürlich auch die besagten Travel Packs, 5 Stück an der Zahl, von denen Ralf gerade gesprochen hat, sodass ihr eben nicht den ganzen Monatsbeutel, die Monatspackung mitnehmen müsst, falls ihr auch mal irgendwie spontan beruflich verreist für einen Tag, zwei Tage, ist das natürlich einfach easy. Einfach in den Weekender, in den Rucksack reinschmeißen und dann seid ihr gut versorgt. Also www.athleticgreens.com/bestzeit oder einfach in unseren Shownotes nachschauen.
Also natürlich hat jetzt schon direkt wieder mein Magen angefangen zu knurren, weil wir waren tatsächlich, oder ich war mit meiner Gruppe erst 20 Minuten vor unserer Aufnahme wieder hier, ja, das heißt schnell geduscht und eine Kleinigkeit, aber wirklich nur eine Kleinigkeit eingeworfen. Ich habe jetzt schon auch massiv Hunger, muss ich sagen. Ja. Aber ich glaub, das
vor allem, wie lange wart ihr
Abendessen, das dauert ja noch eine Weile. Ja. Heute 3,5 Stunden, also das muss man halt auch sehen. Ja. Bei 3,5 Stunden ist natürlich auch schon ein erheblicher Energiebedarf. Ja. Also mal davon abgesehen, es ist ja viel wärmer. Du hast Wind dazu. Das sind ja alles Energiefresser, ja, vom Feinsten. Die meisten Leute schwimmen ja noch vorher. Also richtig Bahnen im Pool. Ich habe heute Morgen die Variante gewählt, alleine im Meer, das ist noch viel geiler, weil das Meer ist halt nicht kalt hier und da kann man dann schön morgens, also es ist jetzt eher Planschen als Schwimmen, aber ist trotzdem geil. So kann man nämlich den Tag mal anfangen. Ja, der fängt dann deutlich besser an, als wenn man direkt von Handwerkern genervt wird. Das kann ich dir versprechen. Oh,
glaube ich.
Ja, ja. Aber es gibt natürlich hier auch eine tatsächlich sehr erstaunliche Auswahl an Lebensmitteln. Also sehr facettenreich und die geben sich auch wirklich Mühe, nicht immer dasselbe auf dem Buffet drauf zu haben, ne? Weil sonst...
Das ist auch eine Kunst, wenn man lange in so einem in so einem Hotel ist. Ich sage gerade im Hinblick auf so Sportcamps, Trainingcamps und so weiter, wer mal länger als eine Woche sich bei sowas aufhält, müsst ihr mal darauf achten, ich sag mal so, oder wenn ihr 4 Wochen wo seid, das wird jetzt wahrscheinlich nicht die meisten Leute irgendwo sein, aber da kann ich euch sagen, es ist wirklich ein Segen, wenn die Location da versucht, irgendwie kreativ zu sein und nicht ständig das Gleiche hinzustellen, finde ich hammermäßig. Ich habe mir aber fast schon gedacht, ich meine, da wo ihr natürlich seid, das ist jetzt ja schon ein Hotspot für vor allem für Triathlon-Geschichten natürlich, Triathlon-Trainingslager und so weiter. Das wird jetzt nicht, da wird bestimmt schon die Auswahl auch dementsprechend cool sein, schätze ich mal. Also sowohl beim Abendessen als auch beim Frühstück wahrscheinlich, was gesunde Optionen anbelangt.
Also ich bin ja 10 Jahre jetzt nicht hier gewesen. Es hat sich in der Hinsicht noch stärker in Richtung Sport entwickelt. Wird zu 80% von einer schwedischen Reiseagentur beschickt, der ganze Komplex. Sind aber auch fast alles sportorientierte Menschen, ne? Viele Schwimmgruppen, ja, große Schwimmgruppen, auch aus Großbritannien, aber auch ganz
viel. Weil die wie viel Becken haben? Also ein großes Outdoor-Becken
hat, ein oder? Großes, 50 Meter mit 8 Bahnen. Aber auch sehr viel Yoga, Aerobic und solche Geschichten. Ja, also die Kurse sind komplett voll und da sind dann gerne mal 100 Leute, die das machen. Dazu sicher auch natürlich viele Radfahrer. Ja, aber es hat hier das Thema, wollten wir uns auch schon mal drum kümmern. Ne? Ey, wir haben zu viele Baustellen im Moment. Ja.
im wahrsten Sinne des Wortes.
Es gab ein Laufcamp tatsächlich, noch parallel mit unserer ersten Woche hier, von Nils Görke, der ja auch schon hier bei uns im Podcast war.
Ach cool.
Ja, der hat ein reines Laufcamp gemacht. Das ist noch deutlich kleiner als jetzt das Rad- oder Triathlon-Camp. Das ist jetzt nicht so super, super ideal hier, weil es hier zum Beispiel keine Rundbahn gibt. Die wird aber tatsächlich in der Nähe gebaut inzwischen. Dann wird das hier für Leichtathleten nochmal deutlich interessanter. Aber im Moment ist es eher so trailig, das hat der Janusz ja letzte Woche erzählt. Ja, und ich musste sehr, sehr viel an Janusz denken, weil am Sonntag ist halt auch so ein Klassiker im Ablauf des Camps, stand der Leuchtturmlauf an. Ja. Mhm. Ja, ne, also das ist, ein Leuchtturm steht bedauerlicherweise meistens auf dem Berg oben drauf.
Auf einer erhöhten Position.
Ja, ich sag mal, auf einer deutlich erhöhten Position. Ja, also man kommt ja hier von Meereshöhe praktisch, ne, aber es geht dann sofort so leicht hoch. Und der Leuchtturm steht, also so wahnsinnig viel Höhenmeter sind es gar nicht. Ich schätze mal 100, viel mehr ist es nicht. Okay. Sind 6,5 Kilometer von der Anlage hier aus. So eine okay befestigte Strecke kann man auch mit dem Rad hochfahren. Und der gesamte erste Teil, also die ersten 4,5 Kilometer, sind völlig okay laufbar. Danach ist es wirklich steil. Ne? Und dann unterschiedliche Tempi und so weiter, alles klar. Ja, aber mein Gott, ne, also da laufen wir mit allen zusammen, ne, da hoch. Und es reichen schon 2 Triathleten, um Rennen zu haben. Und jetzt hat man dann plötzlich 50. Dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, was da abgeht. Ja, es wird allerdings in Gruppen gelaufen, also in Tempogruppen. Ja, und wir als Guides geben dann das Tempo auch, also in der Regel schon relativ exakt vor. Mhm. Also ein Sack Flöhe hüten ist einfacher.
Weil verschiedene Ausreißversuche sofort, wahrscheinlich
stattfinden. Es findet sofort ein Drängen, ne? Drängen nach vorne statt. Mhm. Ja. Aber sagen wir mal so, die Erdanziehung und die Steilheit des Geländes zwingt dann den einen oder anderen doch zu einem gewissen Stück Demut. Ja. Und ich hatte mir sofort vorgenommen, weil der Janusz hat das ja erzählt, dass er steilere Sachen hochgeht.
Ich wollte es gerade sagen, wahrscheinlich dann eher Run and Hike mäßig, oder?
Er hat ja gesagt, wenn ich Grundlage laufe, dann laufe ich Grundlage. Ja, und das hier ist ja jetzt so früh im Jahr ein Grundlagentrainingslager. Also
absolut.
Eine Steigung muss man nicht hochlaufen. Und dann hast du natürlich sofort 80% Puls oder noch mehr. Ja, das ist doch keine Grundlage mehr. Ja, also weit davon entfernt. Also bin ich da schön hoch und das war auch genau dann weiter in dem Grundlagenbereich. Das haben auch ein paar aus den schnellen Laufgruppen gemacht, aber die allermeisten haben es nicht gemacht. Ja, dann stehen die da oben, haben natürlich eine Birne wie nach einem All-Out-Tausender, ja, weil sie sich nicht zügeln können. Ja, und ich kann dir die Leute meistens schon vorher nennen, die das dann machen. Ja, und was soll ich sagen? Bergab war es noch schlimmer. Oh. Ne? Weil bergab kann man ja geil schnell laufen. Ja? Aber der Impact der Impact ist natürlich viel, viel größer. Ja, ich bin zum Beispiel auch nicht bergab gelaufen, weil ich ja meine Sehnen jetzt nicht gleich wieder komplett attackieren möchte. Ja? Und das hat zum Beispiel Nils Görke in seinem Vortrag zum Bergauflaufen in dem Laufcamp nochmal deutlich unterstrichen. Bergauflaufen ist ein fantastisches Trainingsmittel, ja, weil es eben nicht so einen starken Impact hat. Also alle Strukturen in den Stützmuskeln, in den Aufprallmuskeln und so weiter schont. Ja, aber man durch viel weniger Geschwindigkeit einen gleichen Effekt auf das Herz-Kreislauf-System erzeugen kann. Ja, übrigens auch die beiden verrückten Norweger, Gustav Iden und Christian Blumenfeld, ja, die Triathlon-Szene aufmischen, die gehen im Grundlagentraining auch steilere Anstiege hoch. Ja, also das ist, ihr müsst euch da wirklich nicht schämen, das zu machen. Ja, weil auch in der Gruppe entstand dann halt so ein Druck und so eine Dynamik. Ja, aber wenn ich da hochgehe und so, ne, ich habe dann das Schlusslicht gemacht, ja. Da sind dann so Jungs, die halt so groß sind wie ich, aber vielleicht dann nicht ganz so skinny. Mhm. Ja, meine Güte, die wiegen 90 plus Kilo. Da kannst du da nicht hochrennen. Was soll das noch bringen? Ja, hat sich leider auch einer verletzt, weil er hochrennen musste.
Ja, muskulär.
Was hat er sich denn geholt?
Muskulär.
Wade.
Mhm. Na, Klassiker. Ja. Weil das ist der einzige, wenn man so möchte, ganz kleine Nachteil vom Bergantraining. Also Nachteil wirklich in Anführungszeichen, weil Ralf hat das ja schon sehr gut zusammengefasst, wie Nils das auch beschrieben hat, hat wahnsinnig viele Vorteile, die auf jeden Fall Sinn machen, gerade auch bei Leuten, die eben viel laufen. Da muss man ja auch mal gucken, dass man irgendwo so die Belastungssteuerung, und ich meine jetzt Belastung nicht herz-kreislauf-mäßig, sondern für den Bewegungsapparat irgendwo vielleicht auch ein bisschen in Grenzen hält. Der einzige kleine Nachteil ist natürlich, dass du tendenziell, ne, wenn du berganrennst oder wenn du Bergsprints machst oder wie auch immer, natürlich, wie das halt noch auch anders kaum geht, wenn man berghoch rennt, kannst ja nicht über die Ferse berghoch, also ist schwer über die Ferse berghoch zu laufen, wenn man schnell rennt, du bist schon eher auf dem Vorfuß. Dadurch hast du natürlich eine etwas höhere Belastung auf der Wade, vielleicht für die meisten, ich weiß nicht, wie viel von euch zu Hause regelmäßig irgendwie Mittel- oder Vorfuß laufen, aber da, je nachdem, wie viel man dann auch auf einmal macht, hast du halt ein bisschen höhere Beanspruchung sicherlich von der Wadenmuskulatur, während halt dann gegen natürlich Rücken, Knie, sonstige Sachen sicherlich entlastet werden. Deswegen war meine erste Frage schon, ist das irgendwas mit der Wade? Das lag nahe, sage ich jetzt mal. Also wenn man jetzt vielleicht zu Hause nicht ganz so regelmäßig bergan rennt sozusagen und dann aber hier jetzt meint, man muss direkt hier gucken, wie schnell das machbar ist, dann war das für mich fast nachvollziehbar, was das sein wird.
Ja. Und bergunter hat ja noch eine andere Problematik. Also der Impact ist viel, viel höher nochmal. Klar, weil du musst ja dann ein Mehrfaches deines Körpergewichtes auf jedem Fuß, bei jedem Schritt wieder auffangen.
Bei jedem Schritt,
ja,
genau.
Und dann, klar, macht es dann Spaß, wenn es dann nicht mehr so steil, sondern leichter bergab geht. Das macht natürlich Spaß. Na klar, macht das Spaß. Ja, aber die schnellste Gruppe sollte 5-Minuten-Schnitt laufen. Also 5-Minuten-Schnitt im Gesamten. Ne? Und du läufst halt diesen Bergauf, die Bergaufpassage bis auf das steile Ende. Läufst du so roundabout 30 Sekunden langsamer als die angestrebte Zielpace. Die läufst du dann aber auch ja schneller, wenn du wieder runterläufst und bist trotzdem im entsprechenden. Ja? Wenn du allerdings 1,30 schneller bergunterläufst, dann bist du im anderen Bereich.
War das dann freier Fall, oder?
Nee, aber das war all pipes are open. Ja. Da wurde voll ganz geballert. Da denkst du auch, Leute, es ist ein Grundlagentrainingslager. Ja? Und dann, also der Coach von den Jungs ist auch da und der hält, du weißt schon immer, wie die Inhalte sind. Ja? Vorher stehen die immer zusammen und nachher auch. Ne? Und vorher sagt er dann immer, hey, und denk dran, Grundlage und so weiter. Und dann nachher, ja, war vielleicht ein bisschen zu schnell. Und nein, das war nicht ein bisschen zu schnell, war viel zu schnell.
Aber es ist interessant, es ist für mich sehr, sehr erheiternd zu sehen, dass diese Probleme, die hier auftreten, nicht so anders sind wie bei jungen, aufstrebenden Athleten mit Anfang 20. Da ist es halt auch fast so, dass wenn du in beispielsweise Cervia, Italien früher, ja, wenn da der Trainer gesagt hat, jetzt macht er heute mal, hast du vielleicht gestern einen Entlastungstag gehabt nach einem harten Programm davor, heute einfach mal mittlerer Dauerlauf, jetzt aber nichts übertreiben, sagen wir mal, wenn ihr da im Schnitt bei am Ende 3,45 rauskommt, ist alles cool, 3,40, dann passt es. Ja, wenn dann irgendwie die letzten Kilometer irgendwie auf Pinienwaldboden in 3,10 oder 3,05 gelaufen werden und dementsprechend du so ankommst beim Ausgangspunkt wieder, dann kann der Coach sich auch schon an 1,2 zusammenzählen, dass womöglich der Schnitt insgesamt auch nicht ganz da gelegen haben wird. Das heißt, wenn die Athleten sagen, naja, grob hat es gepasst. So. Und dann gab es auch des Öfteren auch mal zu Recht, muss ich sagen, auch vielleicht ein kleines Zurechtstutzen des Coaches, weil man glaubt es kaum, aber in aller Regel haben die sich was dabei gedacht, wenn die solche Aussagen treffen. Und das ist manchmal, du hast vorher den Satz gebracht, ein Sack Flöhüten ist einfacher. Das glaube ich auch, ja. Das ist manchmal, glaube ich, wirklich schwierig.
Also ich meine, jeder ist ja frei, das zu machen, was er will. Das sind alles erwachsene Menschen hier, ja. Also ja, just have fun, alles gut. Aber wenn ich das jeden Tag mache, dann wird es schwierig mit dem Erreichen von Zielen, die sich ja dann auch jeder gesetzt hat, ja. Weil so weit weg ist dann der nächste Marathon, ja, weil hier bereiten sich auch etliche dann auf den Frühjahrsmarathon vor, ist dann nicht mehr so weit weg, ja. Und das ist dann schon auch der Unterschied, ja, weil ich am Samstagabend, habt ihr vielleicht in der Insta-Story irgendwo gesehen, eine kleine Talkrunde mit drei Profi.
Stimmt, wollte ich eh noch drauf ansprechen heute in der Folge, was das war.
Mit drei Profi-Triathleten, Triathletinnen gemacht habe. Das ist halt der Unterschied. Die sind dann natürlich extrem kontrolliert und auch wirklich darauf bedacht, diese Trainingsbereiche einzuhalten, weil da bricht dann halt alles zusammen, wenn du es nicht machst. Ja, das ist nun mal einfach so. Und das ist jetzt eben auch die Phase für die drei, die da waren. Ich sag gleich, wer das war und was die so machen. dass sie halt ganz stark polarisiert trainieren. Ja, also der allergrößte Anteil dessen, was sie machen, ist Grundlage. Das wird in der Regel auf dem Rad gemacht. Ja, langsam fahren. Ja, also langsam fahren. Die können alle schnell fahren, aber die fahren langsam. Und dazu wird dann VO2 Max Training gemacht. Das geht auf dem Rad zum Beispiel in Form von 10x30-30. Ne? Also 30 Sekunden Feuer und 30 Sekunden ganz easy pedalieren, 30 und so weiter. Ja,
kann ich beim Radfahren nicht mitsprechen, weiß aber, dass beim Laufen richtig eklig ist.
Ja, das ist beim Radfahren nicht ganz so eklig, logischerweise, weil man getragen wird. Ne? Also du hast den Impact nicht. Ja, aber es macht natürlich trotzdem was mit dir. Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt mal übersetzt aufs Laufen. Ja, das funktioniert natürlich mit dem Laufen genauso. Ja, und ich habe euch ja versprochen, ich gebe euch noch ein paar Beispiele. Ja, man kann da zum Beispiel schon unten anfangen. Also indem man zum Beispiel sagt, okay, ich mache jetzt mal 3x100, dann mache ich eine kleine Serienpause, mache 3x150, mache eine Serienpause und mache 3x200. Ja? Und das in einem besseren Trainingszustand oder in der zweiten und dritten Woche dann nochmal und dann vielleicht noch einen dritten Satz hinten drauf. Ja, ich kann auch ein bisschen weitergehen, wenn ich jetzt zum Beispiel mich in Richtung Halbmarathon jetzt bewege. Also sagen wir mal, man läuft zusammen mit dir der Halbmarathon in Berlin. Ja, dann macht man halt vielleicht 400er. Ne? Also 400, 200, 400, 200. Ja? Und wenn man vielleicht jetzt schon den Frühjahrsmarathon anstrebt, dann macht man halt 1000er, ja? Oder 1500er, ja? Und entsprechende Pause dazu. Also aber man muss schon auch diese VO2-Max-Einheiten machen, klar. Ja? Aber man muss halt Grundlage machen. Und wenn man Grundlage nicht macht, weil man immer zu schnell ist, dann ist das halt ein Riesenproblem. Ja. Also die drei, mit denen ich da gesprochen habe, waren Kathi Wolf, die im vergangenen Jahr die ETU, also die Europäische Langdistanz-Europameisterschaft gewonnen hat bei den Frauen. Ist da in der Langdistanz eine 3:09 hinten drauf gelaufen, was wirklich schon sehr, sehr gut ist. Und ihr Partner ist Florian Angert, der im letzten Jahr ja die besten deutschen Ergebnisse bei den Weltmeisterschaften hatte. Also der war Fünfter bei der ersten und Zwölfter bei der zweiten WM und hatte beide Male nicht glatte Rennen. Ja, einmal war seine Verpflegungsflasche bei Halbmarathon nicht da. Da ist er kurz stehen geblieben und hat die relativ lange gesucht, weil das ein wichtiger Punkt für ihn war. Eigenverpflegung selbst abgemischt, muss ich dir nicht erzählen, was das bedeutet, wenn die nicht da ist. Ja, genau so. Ja. Also klar ist das hypothetisch, haben wir auch darüber gesprochen, ob er danach dann sehr viel besser gelaufen wäre oder sehr viel anders gelaufen wäre. Aber es ist natürlich ein wirklich wichtiger Punkt gewesen in seiner Verpflegungsstrategie. Ne? Und das war dann halt nicht da. Beim zweiten Mal hat er ein Penalty bekommen auf Hawaii. Das war jetzt auch nicht so gut beim Radfahren. Ja, auch der macht hier ganz, ganz viel Grundlage. Und der dritte war Franz Löschke. Der ist in vielerlei Hinsicht ein sehr spannender Athlet. Also der ist sehr groß, über 1,90. Das ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Klar, Jan Frodeno ist auch so groß, aber der läuft vor allen Dingen richtig, richtig, richtig schnell. Und der hat halt im Anschluss an seine Kurzdistanzkarriere, also ITU, International Triathlon Union, das ist so der Kurzdistanzbereich bis olympische Distanz, hat er sich gedacht, ach, ich möchte doch mal einen Marathon vorbereiten. Ja? Und dann hatte er nur 6 Wochen Zeit, sich vorzubereiten auf einen Marathon. Ja? Und hat dann, weil er sich sehr stark halt auch mit Trainingssachen auseinandersetzt, hat er gedacht, okay, eine Basis habe ich ja, von meinem Triathlon-Training, von der gesamten Saison, Triathlon-Saison. Also die langen, langsamen Einheiten muss ich jetzt nicht mehr machen, weil Mitochondrienbildung hatte ich. Ja? Und er hat dann nichts anderes gemacht als wirklich anspruchsvolle Einheiten. Ja, jetzt auch nicht jeden Tag logischerweise, ja, anspruchsvolle Einheiten. Und die hat er versucht, maximal zu regenerieren. Damals gab es jetzt noch nicht die Beinregenerationsgeschichten, die ihr jetzt habt, sondern der hat es halt tatsächlich mit kaltem Wasser gemacht. Kaltes Wasser hat einen Nachteil. Es verhindert Mitochondrienbildung. Das heißt, wenn ich das im Anschluss an ein Grundlagenausdauertraining mache, werde ich nicht den Effekt erzielen, den ich habe. Das wusste er aber, weil er ein Mensch ist, der jedes Training hinterfragt hat und das Glück hatte, in Potsdam an der Sportschule jemanden zu haben, der ihm das alles erklärt hat. Ja.
Ach, okay. Ja,
und dann hat er das gemacht und der ist dann in Frankfurt Marathon gelaufen. In 2 Stunden 22.06. Ja, und das ist das muss ich dir nicht sagen und euch zu Hause gut. auch nicht sagen. Das ist natürlich ein Brett. Ja, das ist natürlich ein Brett. Ja, ein Triathlet, der da einfach mal angetreten ist und dann 2:22 gelaufen ist. War, glaube ich, in dem Jahr zweitbester Deutscher in Frankfurt. Ja. Und das für einen Kerl, der so riesengroß ist. Ja, tatsächlich hat er seine Saison begonnen in diesem Jahr. Der hatte im November, glaube ich, auch Corona und hat danach relativ lange damit zu tun gehabt, 3 Monate. Und dann hat er angefangen und hat dann einfach mal einen 10 Kilometer Crosslauf gewonnen. Ja, weil er sagte auch, ich war nicht der Fitteste, aber er war der Smarteste. Er hat an den richtigen Schnellen beschleunigt, also bei den Bergab-Passagen. Ja, du weißt ja, wie es ist, ne? Ich weiß nicht, ob du in dem Bereich trailig schon so, ne, unterwegs bist. Ja, man kann natürlich jeden Anstieg hochballern. Ja.
Ach so, ja.
Oder
ja,
man kann da ein bisschen 95% und runter schnell laufen, ne? Weil das einfacher ist, ja. Aber gut.
Ja, also es ist wirklich es ist interessant, was du sagst. Das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, aber es ist nicht ganz ungewöhnlich. Ich glaube, wir haben das hier bestimmt auch schon mal in den letzten 2,5 Jahren irgendwann mal erwähnt. Aber es gab in der Vergangenheit immer schon wieder Triathleten, die durchaus auch auf sehr anspruchsvollem Niveau, sprich Ebene deutsche Meisterschaften, die arrivierte Laufszene schon aufgemischt haben. Mir fällt da spontan Steffen Justus ein. Der ist, glaube ich, sogar zweimal, ich glaube nicht an den darauffolgenden Jahren, aber also auf jeden Fall, glaube ich, schon zweimal deutscher Meister geworden. Auf der Cross-Langstrecke einmal, boah, das ist auch schon ewig her, in Stockach am Bodensee, das weiß ich noch, weil da war ich noch U23, dann muss das auf jeden Fall 2009 oder früher gewesen sein. Wir waren also nicht im gleichen Rennen, konnte aber danach dann von der Strecke aus anschauen, wie er damals sehr, sehr eindrucksvoll das Rennen für sich entschieden hat. Also das Triathleten mit der entsprechenden Basis und der Kraft, die sie dann auch haben, was im Cross jetzt auch nicht ganz verkehrt ist, durchaus sehr, sehr gut laufen können. Das habe ich damals schon gesehen. Insofern, ja, ist spannend. Wahrscheinlich, wenn die sich häufiger solchen Situationen stellen würden, käme das womöglich auch häufiger vor.
Also tatsächlich ist das natürlich eine gern gestellte Frage, ja, an jetzt so wirklich Weltklasse-Profi-Triathleten. Was glaubst du, kannst du laufen, wenn du dich auf einen Triathlon, auf einen Marathon vorbereitest?
Das hat Frodo, glaube ich, auch mal bekommen, die Frage. Aber der hat das sehr, sehr defensiv beantwortet. Haben
die alle schon bekommen, ja, ja. Das Problem ist, sie machen es ja nicht.
Wann sollst du das auch mal einbauen
können? Genau, dafür einfach ist die Zeit nicht da und du weißt ja selber, wie es ist. Du hast ja dann die Regenerationsphase danach. Das ist ja dann etwas, was dir dann eben auch fehlt, um deinem eigentlichen Job nachzugehen. Deshalb sind die Beispiele, wo Leute im Marathon All-Out gelaufen sind, nicht so zahlreich. Deshalb ist das so erstaunlich von Franz. Nur mal so als Größenordnung. Norman Stadler, Timo Bracht, das ist so die Vorgeneration, die aber auch eben, ne, Norman hat natürlich auch Hawaii gewonnen. Die sind dann halt ein paar Wochen nach Hawaii in Frankfurt halt auch gelaufen, ganz entspannt 2:30. Das hat denen nicht wehgetan. Ja, aber klar, der Weg dann zu 2:22 ist nochmal ein anderer und noch schneller ist halt noch was anderes, ja. Aber natürlich ist da erstmal eine Grundfähigkeit da, aber eigentlich sind die in den Bereichen, wo Steffen Justus dann halt auch sehr gut war, der war, glaube ich, auch 10 Kilometer auf der Straße mal auf dem Podest. Da hat er auch einige in der Laufszene ziemlich nervös gemacht, da. Ja, und der wird auch beim Rennsteiglauf, glaube ich, starten, ne? Weil der hat da schon mehrfach teilgenommen, ja, auch auf der 78 Kilometer Distanz, wo der Janosch unterwegs ist. Also die können schon richtig rennen. Ja, nur mal so als Idee, Patrick Lange, der, habe ich ja gesagt, der ist auch hier, der hat in Israel ganz am Ende des vergangenen Jahres im November den Rekord für eine Marathonzeit in einem Ironman aufgestellt. Und das war eine 2:30. Ne? Und ich meine, Leute, das mit dem Schwimmen, okay. Wenn man nicht schwimmen kann, ist es sehr, 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 sehr weit und sehr, 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 sehr lang. Ja? Es bleiben 3,8 Kilometer. Okay, da muss man sich noch nicht tragen, alles okay. 180 Kilometer Radfahren klingt jetzt irgendwie schon relativ weit. Das ist auch weit. Und die fahren übrigens nicht spazieren, ne? Sondern die fahren schnell. Ja,
Die ballern da ganz gut.
Danach Marathon laufen ist was ganz anderes, als Marathon zu laufen, wenn man an der Startlinie steht und losrennt. Und dann in 2:30 zu laufen, das ist schon mega. Das ist schon mega. Das
muss man echt auf sagen. Jeden Fall. Ja. Also ich glaube schon, ich kann mich jetzt nicht mehr 100% genau an die Aussage von Frodo erinnern. Das liegt auch schon ewig zurück. Aber er hat das, glaube ich, sehr defensiv beantwortet. Und er hat gesagt, er glaubt, also er möchte mal sagen, natürlich kann er schneller laufen, wie wenn er jetzt vorher eben schon schwimmen und Radfahren war. Aber er würde jetzt sich keine Prognose zutrauen, glaube ich, weit irgendwie unter 2:18 oder sowas, weil das eine ganz andere Art der Belastung darstellt, auch muskulär und so weiter, wo er nicht wirklich mitsprechen kann, weil er es noch nie gemacht hat. Also was macht das mit deinem Körper, wenn du so viel schneller rennst außerhalb dieser, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Komfortzone? Komfortzone natürlich nicht, weil die natürlich eine krasse Vorbelastung haben. Aber eine 3:30 für einen Patrick Lange oder auch für einen Frodeno oder für wen auch immer, die in so einem Segment unterwegs sind, ist natürlich jetzt keine harte Pace in dem Sinne, sondern die Gesamtbelastung. Und energetisch bist du halt schon sehr angezählt, bevor du überhaupt dieses Rennen gehst. Aber natürlich ist für die jetzt 3:30 keine Geschwindigkeitsherausforderung. Gleichzeitig hat er damit aber versucht, natürlich ein bisschen einzufangen, zu sagen, da reden wir jetzt über Sachen, da reden wir von Tempo unter 3:20. Also weiß ich jetzt nicht, wie was das mit dir macht nach Kilometer 30 oder sowas. Und ich weiß, dass Patrick, und da muss man ja auch sagen, das ist jetzt ja nicht vorbereitet gewesen spezifisch von ihm, Patrick, so habe ich ihn kennengelernt eigentlich, in seinem ersten Jahr als Adidas-Athlet. Müsste 2019 wahrscheinlich gewesen sein. Oder 2020. Naja, um den Dreh auf jeden Fall rum, ist er mal den Berliner Halbmarathon mitgelaufen. Und zwar, genau. Ich glaube, da war das erste Jahr, Straße des 17. Juni.
Ja, genau.
Genau. Und da haben wir uns halt kennengelernt und war ganz, ganz nett, hatten auch die Pressetermine vorher zusammen, konnten uns da ein bisschen austauschen und so. Und ich habe gesagt, hey, so unter uns, was hast du dir vorgenommen, was möchtest du denn machen oder machst du das ja auch jetzt so aus der normalen Triathlon-Vorbereitung jetzt raus? Und er hat gesagt, ja, so 1:10 rum wäre jetzt für ihn eine ganz gute Zwischenbilanz, wohlgemerkt einfach in diesem Prozess drin, der jetzt nicht irgendwie spezifisch auf diesen Halbmarathon trainiert. Und ich glaube, er ist dann eine 1:10 auch gelaufen oder eine 1:09, also ziemlich on point zu dem, was er mir 2 Tage vorher auch gesagt hat, mit was er happy wäre. Und dann kannst du davon ausgehen, dass er sicherlich noch schneller rennen könnte, wenn er das jetzt spezifisch vorbereiten würde, aber die Frage ist ja immer, warum sollten sie das machen? Weil es passt halt wirklich im Jahresverlauf eigentlich nie irgendwo rein, dass man sich da jetzt ein paar Monate rausschneidet, um einen Halbmarathon oder einen Marathon spezifisch vorzubereiten. Und könnte ich so gut schwimmen und Radfahren wie die Jungs, ja, dann wäre ich auch
durch den
Teufel tun und würde Marathon laufen. Ja, klar, wäre ich natürlich Triathlet. Warum soll ich irgendwas machen, wo du auch okay gut bist, wenn du was machen kannst, wo du halt exzellent bist? Das ist ja einfach nur logisch.
Ja. Tatsächlich hat Frodo ja in dem Übergang von der ITU, ne, er hat ja zweimal sehr erfolgreich an Olympischen Spielen teilgenommen, also einmal hat er gewonnen, aber er sagt ja eigentlich, dass sein 6. Platz in London im Prinzip fast noch wertiger für ihn war, weil da nochmal zurückzukommen, und er hatte sehr, sehr schwere Jahre davor, massive Wadenprobleme, die ihn gar nicht richtig haben trainieren lassen davor. Das Problem dann, auf die Langdistanz zu gehen, ist, langsam zu laufen. Ja, er hat gesagt, das wäre ihm wahnsinnig schwer gefallen am Anfang, ja, weil wenn du halt darauf ausgerichtet bist, 10 Kilometer maximal schnell zu laufen, das ist halt kein Marathontraining. Ja, das ist halt was ganz anderes. Ja, zu 10 Kilometer maximal schnell laufen kommen wir ja jetzt gleich noch. Ja, aber das hat ihm wahnsinnig Probleme bereitet, da wirklich langsam lange Läufe zu machen und sich auf einen Marathon-Pace nach einer Vorbelastung in Form von Ironman-Vorbelastungen da einzusortieren. Ne? Frodo ist allerdings, und da glauben manche noch, das sei der beste jemals absolvierte Halb-Ironman gewesen, der ist bei einer WM in Südafrika tatsächlich den Halbmarathon mal in 1:06 gelaufen.
Ne? Ah, das habe ich sogar mitbekommen irgendwo.
Und das war natürlich schon ein Brett. Ne? Aber tatsächlich hat er sich dabei wohl eine Stressfraktur in der Hüfte zugezogen, die ihn danach einige Monate rausgehauen hat.
Rausgenommen hat, ja.
Da gab es halt auch bergauf und bergab Passagen von wegen Impact und so. Ne? Ja, aber 10 Kilometer müssen wir natürlich noch. Ne? Lobet und preiset den
da
neuen Rekordhalter.
Da warten wahrscheinlich viele drauf. dass das heute noch zur Sprache kommt, was hier los ist. Ja, ganz klar, wir müssen auf jeden Fall einmal mehr nach den Blick nach Spanien richten, Leute.
Also
Spanien,
da los ist das neue, auch verrückt, ne?
Epizentrum der deutschen, der internationalen Laufszene, muss man ja sagen. Ey, wir haben Dezember ist Valencia-Marathon. Wir hatten jetzt im Frühjahr Valencia 10 Kilometer. Dann hatten wir Sevilla-Marathon und Halbmarathon. Wir hatten jetzt hier Castellón 10 Kilometer Rennen, wo ja auch Top-Zeiten am Fließband abgeliefert wurden. Man fragt sich wirklich, ob die entweder mit dem Wettergott einen guten Deal gemacht haben oder, keine Ahnung, sonst irgendwie mit Rückenwind oder was auch immer. Es ist wirklich Wahnsinn, was da momentan für krasse Zeiten rausgehauen werden. Und zwar nicht nur von den deutschen Athletinnen und Athleten, aber vor allem auch, ja, muss man sagen. Denn Amanal Petros hat den 30 Jahre alten deutschen Rekord über 10 Kilometer, und jetzt muss man dazu sagen, Straße. Ich habe natürlich gesehen auf leichtathletik.de, ich weiß gar nicht, ob das auf Facebook oder auf Instagram war, da gab es ein paar ganz, also ich möchte mal sagen, richtig krasse Spezialisten, die natürlich meinten, sie müssen ihr Pseudo-Expertenwissen nochmal hier reinhauen und meinten, ja, der Dieter hat doch den Rekord, Mensch, das stimmt doch gar nicht, was hier geschrieben wird. Ja, das stimmt auch, Leute. Dieter Baumann hat auch nach wie vor noch den deutschen Rekord über 10.000 Meter, aber es gibt so eine Unterscheidung, das nennt man Bahn und Straße. Ja? Und auf der Straße merkt, hat diesen merkt, Rekord
das,
sehr lange.
Ihr merkt, das bringt den Philipp überhaupt nicht so in Rage. Das nimmt er so ganz gelassen hin, solche Äußerungen.
Ich finde immer, weißt du, wenn irgendjemand irgendwas Krasses erreicht, dann wird immer erstmal von irgendwie, es gibt nie in Deutschland irgendwie so 100%, dass alle Leute einfach sagen, boah, geil, krasse Leistung, super. Sogar Carsten Eich hat natürlich da sofort drunter geschrieben,
hey, krass. Das ist der alte Rekordhalter, der das ja sehr, sehr, sehr lange hatte. Ne? Ja.
Mhm. 30 Jahre. Ja. Ja, und vor allem auch mit noch zu anderen Zeiten.
Mit anderen Schuhen,
die waren das so Wissen, dünn. Das ist, muss man ja wirklich in der heutigen Zeit dazu sagen, ohne dass man jetzt von irgendjemand anderem die Leistung dazu schmälern möchte. Aber natürlich hatten die damals andere Schuhe. Natürlich muss man auch wissen, wie das zustande kam. Carsten Eich ist nämlich erst den deutschen Rekord über Halbmarathon gelaufen, und zwar in Berlin, und zwar mit Baumwoll-T-Shirt und Longtide, und weil es damals so kalt war, und eine Woche drauf, ja, andersrum, also nicht, wie man es denken würde, 10 und halb, sondern die Woche drauf ist er in Paderborn diesen deutschen Rekord gerannt, der nun 30 Jahre Bestand hatte. Also ist schon eine extrem krasse Leistung gewesen, vor allem für die damalige Zeit, was natürlich gar nicht heißt, dass das jetzt irgendwie in Amanal irgendwie nachteilig ausgelegt werden soll. Freut mich riesig für meinen Teamkollegen, der jetzt nicht nur deutscher Marathon-Rekordhalter ist, sondern auch auf der Straße den 10-Kilometer-Rekord hat. Und jetzt musst du mir aber mal helfen, Ralf, weil ich habe es gerade nicht mehr ganz im Hinterkopf, und ich habe sehr unterschiedliche Sachen gelesen. Also je nachdem, welches deutsches Laufmedium man irgendwie offen hatte oder den Artikel lesen konnte, es wurde in manchen davon berichtet, dass Amanal jetzt alle Rekorde hält auf der Straße, also 10, halb und Marathon. Und manche haben geschrieben, er hält nur 10 und Marathon. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Also Carsten Eichs Rekord über Halbmarathon, der ist doch irgendwas 60-30 rum. Müssen wir vielleicht nochmal googeln.
Amanal so. Ist schneller gelaufen, ist ja 60-0 irgendwas gelaufen.
Ja, genau. Ja. Und also das, ich dachte bin, auch 60.09, aber jetzt pass auf, hier leichtathletik.de, ja. 26.02. Mhm. Artikel, den ich gerade nebenher offen habe, steht aber hier jetzt drin. Amanal Petros erklärte, dass ihm sowohl die 10 Kilometer von Valencia Mitte Januar, ist er 28.03 gelaufen, als auch der Halbmarathon in Ras Al Khaimah am Samstag zuvor in 60.59 Zuversicht verliehen hatten, wenngleich er dort den deutschen Rekord nicht erreichen konnte. Aber ich dachte doch auch, ich hätte irgendwo gelesen, er wäre 60.09 gerannt. Das bin ich irgendwie gerade ein bisschen, also je nachdem, welchen Artikel man aufmacht. Also
ist natürlich immer noch eine Frage der Ratifizierung. Das stand auf jeden Fall auch bei irgendeinem Artikel dabei, weil Rekorde müssen ratifiziert werden. Also die werden überprüft durch ein Protokoll. Dopingprobe muss da sein und so weiter und so weiter. Das kann sein, dass es noch nicht bei allen Dingen geschehen ist, weil das hat manchmal einen längeren Nachlauf. Das wird ja von den Verbänden dann nachträglich gemacht. Halbmarathon ist aber der Rekord. Ich habe es gerade nochmal nachgeschaut. 24. Oktober 2021 ist Amanal Petros 1:00:09 gelaufen in Valencia. Ja, das heißt, er hält jetzt...
Wann war das?
In 21, im Oktober 21.
Ah, okay, 21. Sorry, okay, dann war das schon weiter zurück. Ich hatte das jetzt mit dem Rennen vom vergangenen Wochenende in Verbindung gebracht. Aber das, okay, liegt schon länger zurück. Dann ist das natürlich korrekt. Dann hat er natürlich tatsächlich die Rekorde auf der Straße von 10 Kilometer bis Marathon. Also ist, würde ich mal sagen, Premiere. Ich kann mich nicht erinnern, es sei denn, es liegt wirklich 20, 30 Jahre zurück, da kenne ich mich zu wenig aus, dass es den Fall schon mal gegeben hat, dass es einen Rekordhalter gibt in Deutschland, der 10 Kilometer, Halbmarathon und Marathon zeitgleich während seiner aktiven Karriere hält. Das, glaube ich, gab es noch nicht in der Vergangenheit.
Also das ist natürlich jetzt ja auch nicht nur ein paar Sekunden verbessert, sondern das ist ja der ist 27:32 gelaufen. Also das ist, ne, also Amaral jetzt, das ist ein Hieb, ja. Aber er hat es ja jetzt auch ein paar Mal versucht, ne? Und er war ein paar Mal nah dran und dann muss auch schon alles stimmen bei so einem Lauf. Du musst die richtige Gruppe erwischen und ja. Und das ist schon eine coole Leistung, muss man echt sagen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich bin jetzt sehr gespannt auf Hannover, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil Hannover hatte ja noch ungefähr 4 Wochen, müsste ungefähr 4 Wochen noch sein. Hannover findet jetzt ja Ende März statt und er wird ja dort laufen. Julian Wanders, einer seiner besten Buddies und auch Teamkollegen, oder Trainingskollegen, so möchte man sagen, nicht Teamkollegen, aber Trainingskollegen in Kenia, der wird dort auch starten. Ich denke, die werden natürlich irgendwie gemeinsam sicherlich im Vorfeld noch verabreden, was sie angehen wollen. Aber ich sag mal, mit diesen Vorleistungen, die er jetzt in kurzer Zeit da auch abliefern konnte, ist der in einer Verfassung, in der ich ihm auf jeden Fall auch zutrauen würde, dass er seinen eigenen deutschen Rekord angreifen kann.
Ja, bestimmt.
Wir wissen ja alle, der liegt schon bei 206. Also das wäre natürlich sehr spannend zu sehen, ob er die 2-Stunden-6-Minuten-Marke knacken kann. Hängt aber auch wieder, du hast es vorher selber gesagt, hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab. Also, dass der Junge fit ist, das sieht man jetzt, glaube ich, sowohl mit den 2 krassen Zehnern, wirklich zwischen Mitte Januar und jetzt, plus dem Halbmarathon noch in Ras Al Khaimah, wo er jetzt auch, er ist schneller angegangen als 60:59, er ist nämlich in der Spitzengruppe angegangen, also der hatte schon auch da was Größeres im Sinn. Das finde ich auch immer so schön bei Amanal, der ist ehrgeizig und der geht auch gerne mal all in. Gab es auch schon in der Vergangenheit mal Stimmen, die einen da erreicht haben, die ich jetzt nicht namentlich nennen möchte, die so ein bisschen kritisiert haben, dass er gerne mal Ziele, die er hat, auch formuliert. Und das ist halt dann manchmal nicht unmittelbar möglich, die zu erreichen, weil halt dann auch wirklich bei solchen krassen Leistungen, da muss das Wetter passen, da darf halt kein Wind sein, da musst du eine gute Gruppe haben und so weiter und so fort. Form ist eine Sache, du brauchst aber trotzdem auch das nötige Glück am Race Day, dass du das halt auch abrufen kannst. Und das würde ich wünschen für Hannover, für Ende März. Das wäre nämlich sehr, sehr spannend, glaube ich, zu verfolgen. Vor allem im Verbund natürlich mit Julian, der immer noch, glaube ich, auf so einen richtigen Marathon-Durchbruch wartet. Der hat natürlich erst 2 Versuche gehabt. Das ist jetzt ja noch nicht so viel gewesen, aber die 2 Versuche waren jetzt sicherlich natürlich nicht auf dem Niveau, was er kann. Da brauchen wir gar nicht reden, als Europarekordhalter im Halbmarathon und über die 10 Kilometer. Da hat er sicherlich noch eine große Zukunft, aber ich glaube, dass das ein ganz gutes Duo da sein könnte. Und da reicht jetzt mein Wissen nicht ganz aus, wo der Streckenrekord in Hannover liegt, aber ich könnte mir vorstellen, dass der deutsche Rekord ausreichend wäre, um dort auch den Streckenrekord zu brechen.
Ja, sowieso wird die Frühjahrssaison ja spannend, weil du hast es ja gerade gesagt, es sind ja jetzt international so auf den Unterdistanzen die Zeiten explodiert. Ja, sicher auch aufgrund des noch systematischeren Einsatzes der neuen Schuhe im Training etc. Ich bin natürlich auch auf Hamburg gespannt, ne? Richard Riecher gegen Haftan Veldey. Ja, das ist schon auch ein Brett, sicher auch noch mit einer guten internationalen Note dazu. Ja, da bin ich schon auch gespannt. Ja, das sind ja die beiden großen Frühjahrsveranstaltungen, wo richtig, richtig schnell gelaufen wird. Also, aber international bin ich natürlich auch gespannt, ja, weil es sind halt jetzt einfach Veränderungen in der Generation der Läufer, eben über andere Materialien. Das ist nun mal so in Sportarten, dass dann eben eine Weiterentwicklung stattfindet. Und da bin ich schon gespannt, wie sich das halt auswirkt. Ja, wobei ja die tendenziell im Männerbereich, so in der absoluten Weltspitze, ja sogar die Zeiten ein bisschen stagniert haben. Ne? Also wir nehmen jetzt mal Eliud Kipchoge vorne raus, ja. Aber dahinter waren jetzt nicht haufenweise 2:03, 2:04 Zeiten, wie wir das vor ein paar Jahren hatten.
Richtig. Es gab in Valencia diesen Überflieger, den davor noch keiner kannte, der auch diese 2:01 gerannt ist, aber das sehe ich eher als Ausnahme, also gebe ich dir recht. Insgesamt fand ich, ist die Spitze der Männer eher stagniert. Da gab es nicht viele 2:03 und schneller, bis auf jetzt das jüngste Beispiel eben von Dezember, aber da gab es schon eher, es haben viele versucht, aber es sind natürlich auch, wenn sie eingegangen sind, eher bei 2:04, 2:05 gelandet. Ja. Also zumindest anders als bei den Frauen.
Ich wollte gerade sagen, bei Frauen unter 2:20 ist das Neue. Die Entwicklung natürlich wirklich rasant. Ne?
Das muss man sagen. Ja, voll. Fall. Aber genau, Frauen, gutes Stichwort. Wir dürfen natürlich auf gar keinen Fall Alina Reh vergessen, eine weitere Teamkollegin von mir, vom Marathon Team Berlin, die nach ihrem Ausflug in der Halle über für sie aktuell, glaube ich, recht kurze 3000 Meter einen sehr, 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 sehr guten 10-Kilometer-Lauf rausgehauen hat und ich hoffe, ein bisschen auch Genugtuung für sich selbst damit schaffen konnte, nachdem sie ja in Valencia doch in dieses Sturzgerangel verwickelt wurde, da, was wir, wo wir schon berichtet hatten. Denn die ist auch sehr mutig angelaufen, hat laut eigener Aussage gesagt, vielleicht ein bisschen zu mutig, weil die zweite Hälfte dadurch ein bisschen zäher wurde, aber ist bis auf 2 Sekunden an ihre persönliche Bestleistung rangekommen und ich sag mal 31,23 ist auch ist ein Brett und zeigt, glaube ich, dass Alina, die ja auch vor kurzem bei uns hier mal zu Gast war wieder und ja auch sehr, sehr offen über ja, die letzten 1-2 Jahre gesprochen hat, wo ja vieles nicht ganz so glücklich für sie gelaufen ist, auf jeden Fall in der neuen Konstellation mit Trainingsgruppe in Tübingen und Isabel Baumann als Trainerin ganz offensichtlich in einer Allzeit-Hochverfassung sich wieder befindet. Und ich glaube, da kann man echt gespannt sein, wie jetzt die Sommersaison laufen wird. Sie hatte ja, glaube ich, so ein bisschen den Ausblick gegeben, dass sie ganz gerne über die 10.000 Meter gucken würde, ob sie sich qualifizieren kann für die Weltmeisterschaften, auch wenn diese Qualifikationskriterien, wir können es nicht oft genug betonen, sowohl bei Männern als auch bei Frauen ein bisschen jenseits von Gut und Böse sind, aber bin da sehr gespannt, wie es bei ihr dann jetzt weiterlaufen wird.
Ja, großartig, ne? So, haben wir noch Dinge, die wir dringend vermitteln wollen, weil sonst machen wir heute mal eine etwas kürzere Version, ne? Damit du noch...
Ich wollte gerade sagen, wir machen mal eine etwas kürzere Folge mit einer Stunde 20.
Ja, damit du noch laufen gehen kannst, ne?
Ja, das stimmt, das wäre tatsächlich noch angebracht, ja.
Ja.
Und du, was du noch zu essen bekommen kannst, das wäre jetzt auch nicht ganz
verkehrt. Ja, ich muss leider noch ein bisschen warten. Ne? Das gibt es nämlich erst in 3 Stunden.
Ah, okay. Ich dachte, vielleicht gibt es noch irgendwo im Hotelareal irgendwie einen Snack oder
ja,
sowas.
Ja, ich hole mir natürlich jetzt was zu essen, ist ja klar. Weil, ne? Das wäre jetzt zu lange.
Ich wollte gerade sagen, 3 Stunden.
Das will auch keiner.
Kann ich nachvollziehen, kann sich ziehen. Ja, dann lass uns doch heute hier bei einer guten Stunde 20 die Leute mal in ihr Wochenende starten. Ja, wie gesagt, Leute, ihr hört das natürlich an dem Freitag. Wir mussten das Anfang der Woche aufnehmen, sonst wäre es die Woche gar nicht möglich gewesen, irgendwie für euch wieder da zu sein. Es ist aktuell echt ein bisschen mit Jonglieren verbunden, aber ja, wir geben uns größte Mühe. Ich kann es nochmal betonen, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, lasst uns gerne ein Abo da im Podcast-Player eures Vertrauens, egal ob ihr uns auf Spotify hört, auf Apple oder wo auch immer. Bei Apple freuen wir uns natürlich auch über vielleicht eine Bewertung, einen Kommentar, bei Spotify über 5 Sterne, wenn euch denn gefällt, was wir hier so treiben. Das hilft uns für ein bisschen mehr Sichtbarkeit in den Podcast-Playern, um hoffentlich auch anderen Läuferinnen und Läufern vorgeschlagen zu werden, die uns vielleicht noch nicht kennen. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer ein schönes Wochenende mit hoffentlich vielen Laufkilometern draußen bei Sonne und blauem Himmel.
Und Philipp schickt sicher ein paar Liebesgrüße über Insta, ne?
Aus Paris.
Schönes Wochenende.
Das mache ich gerne. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.